NDR Info. Echo des Tages.
Mit Karin Bentsch und diesen Themen. Suche nach den Schuldigen. Immer mehr Unklarheiten kommen bei der Aufarbeitung der Love Parade in Duisburg ans Licht. Neuer Mann an der Spitze, der Chef von BP, Tony Hayward, geht. Sein Nachfolger steht schon fest. Und einmal um die ganze Welt. Ein Gericht erlaubt einer 14-jährigen Niederländerin allein mit einem Boot die Erde zu umsegeln. Es gibt immer neue Ungereimtheiten bei den tödlichen Unglück bei der Love Parade in Duisburg am vergangenen Samstag. Offenbar wurde bis vor kurz vor Beginn der Veranstaltung über Sicherheitsprobleme diskutiert. Polizei und Feuerwehr erklärten, sie hätten noch am Tag vor der Love Parade darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung so nicht stattfinden könne. Doro Blome-Müller hat die Einzelheiten.
An Tag 3 nach dem Unglück bei der Love Parade gibt es noch immer mehr Gerüchte und Spekulationen als Erkenntnisse. Die Genehmigung zur vorübergehenden Nutzungsänderung des Geländes zum Beispiel ist angeblich am 21. Juli erteilt worden. In dem Schriftstück, das dem WDR vorliegt, wird allerdings auf ein Brandschutzkonzept vom 22. Juli verwiesen. Wie kann ein Brandschutzkonzept genehmigt werden, das noch gar nicht vorliegt? Ein Tippfehler? Die Frage nach der Verantwortlichkeit wird voraussichtlich noch eine ganze Weile unbeantwortet bleiben. Ebenso die Frage, ob die Politik Bedenken ignoriert hat, weil die Parade unbedingt gewollt war. Und das nicht nur in Duisburg. Bürger wie Eberhard Petermann glauben das.
Duisburg unterlag auch irgendwie einem Zwang. Stichwort Kulturhauptstadt. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch von dieser Seite ein gewisser Zwang ausgeübt worden ist, auf die Stadt diese Veranstaltung durchzuführen. Ich glaube schon, dass die Stadt sich darstellen, die Politiker wollten wahrscheinlich auch ihr Renommee aufpolieren. Andererseits kann ich mir aber auch vorstellen, dass von dieser Seite auch ein gewisser Zwang gekommen ist, diese Veranstaltung durchzuführen.
Diesen Zwang habe es nicht gegeben, sagt der Verantwortliche der Kulturhauptstadt Fritz Pleitgen.
Mir ist nicht bekannt, dass Druck auf die Verantwortlichen der Stadt Duisburg ausgeübt wurde. In den Medien ist die Angelegenheit immer wieder diskutiert worden. Ich bin gefragt worden, ob ich dafür sei. Ich habe mich dafür entsprechend ausgesprochen, weil ich glaube, dass eine Metropole wie die Metropole Ruhr und eine Stadt wie Duisburg derartige Großveranstaltungen gebrauchen können. Deshalb habe ich mich für diese Veranstaltung ausgesprochen und weil sie in unser Konzept passten.
In Zukunft sollen solche Veranstaltungen allerdings nicht mehr allein von den Städten geplant und durchgeführt werden. Das kündigte NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft heute bei einer Pressekonferenz an.
Mit dem Innenministerium werden wir uns abstimmen, auch mit den anderen Ministerien, wie wir in Zukunft diese Kommunen begleiten und intensiv beraten können. Wir werden dazu Vorschläge entwickeln und diese auch in die Konsultation der Innenministerkonferenz einbringen, weil ich glaube, dass aus diesen Erfahrungen heraus nicht nur Schlüsse für Nordrhein-Westfalen gezogen werden sollten, sondern für die gesamte Bundesrepublik.
Für die 20 Menschen, die bei der Love Parade in Duisburg ums Leben kamen, soll es am Samstag eine Trauerfeier geben, so Kraft weiter. Daran werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Christian Wulff teilnehmen. Weil die hierfür vorgesehene Duisburger Salvatorkirche nicht allen Trauernden Platz bieten kann, wird der ökumenische Gottesdienst auf Großleinwänden übertragen.
Das Unglück bei der Love Parade am vergangenen Wochenende war heute auch Thema im Nordrhein-Westfälischen Landtag in Düsseldorf. Von dort Leo Flamm.
SPD-Innenminister Ralf Jäger legte in der Staatskanzlei seinen Ministerkollegen einen Bericht zu den tragischen Ereignissen vom Samstag vor. Das Kabinett berät über Konsequenzen, die aus der Katastrophe zu ziehen sind. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hatte angekündigt, dass geprüft werden müsse, ob zukünftig nicht das Innenministerium bei derartigen Großereignissen stärker einbezogen werden müsse. Dabei geht es auch um mehr Kontrolle bei der Planung und in Sicherheitsfragen. Zum Beginn der Sitzung gedachte das Kabinett der Opfer und legte eine Schweigeminute ein. Hannelore Kraft.
Wir sind alle zu tief bestürzt. Es gibt eben unendlich viele Traumatisierte, auch Eltern, Familienmitglieder, die voller Ängste waren an diesem Tag, nachdem die Nachricht durchkam, dass es dort Tote gibt. Ich glaube, es ist angemessen, dass wir uns detailliert damit noch mal beschäftigen. Der Innenminister wird dazu ihren Bericht vorlegen. Aber ich würde darum bitten, dass wir in Gedenken an die Toten uns erheben zu einer kurzen Schweigeminute.
Bei der Katastrophe vom Samstag waren 20 Menschen ums Leben gekommen. Es gab mehr als 500 Verletzte. Am Mittag hatte sich die Ministerpräsidentin in das Kondolenzbuch im Landtag eingetragen. Kraft erklärte, sie habe sich am Wochenende vor Ort gekümmert und festgestellt, dass die Versorgung gut sei. Dennoch sei es nur angemessen, dass sich das Kabinett detailliert mit den Vorgängen beschäftige.
BP hat viel Geld verloren. Im zweiten Quartal dieses Jahres umgerechnet etwa 13 Milliarden Euro. Grund für die Verluste sind die Kosten, die durch die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko entstanden sind. Doch nicht nur viel Geld ist weg, auch der Chef Tony Hayward geht zum 1. Oktober. Einen Nachfolger gibt es auch schon. Robert Dudley soll es machen. Der Amerikaner arbeitet seit 12 Jahren für BP, leitete zuletzt den Krisenstab für die Aufräumarbeiten im Golf von Mexiko. Sophie Donges berichtet.
Der Brite geht, der Amerikaner kommt. Bob Dudley, der Retter in der Not, der BP wieder aufrichten soll. Denn der Konzern ist weit in die roten Zahlen gerutscht und der Ruf des Unternehmens hinüber. Mit Dudley kommt der Neustart, hofft BP. Und der designierte Chef gibt sich im amerikanischen Frühstücksfernsehen zuversichtlich. Wir werden viel lernen, die Branche wird viel lernen und wir werden uns als Konzern verändern. Wir werden klüger und stärker und wir werden uns selbstverständlich um unsere Verpflichtungen im Golf kümmern. Bevor BP wieder rosige Zeiten erlebt, muss das Unternehmen die jetzige Krise erstmal überstehen. Minus 17 Milliarden Dollar, so die Bilanz heute. Die Ölkatastrophe reißt ein großes Loch in die BP-Kasse. 32 Milliarden Dollar kostet das Desaster im Golf von Mexiko, so schätzt der Konzern. Der Wechsel an der Spitze ist ein klares Signal, so die Analystin Holly Pattenden von Business Monitor International. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte wird BP ab Oktober von einem Amerikaner geleitet. Er ist Amerikaner und das ist sehr wichtig. Er soll das Ansehen des Konzerns in den Staaten retten. Die USA sind sehr wichtig für BP. Ein Drittel der Reserven liegen dort. Bob Dudley zu ernennen, zeigt, wie wichtig es BP ist, das Image in den USA zu verbessern. BP wird sich verkleinern, wird Vermögenswerte abstoßen. Bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen hat das Unternehmen angekündigt, durch weitere Verkäufe 30 Milliarden Dollar einnehmen zu wollen. Eine Übernahmegefahr bestehe aber nicht, betont BP-Aufsichtsratsvorsitzender Karl-Hendrik Swanberg. Um unsere finanziellen Möglichkeiten muss sich niemand sorgen. Natürlich, es ist eine Tragödie mit Risiken, Konsequenzen, aber wir haben keinen Zweifel, dass wir das Unternehmen wieder aufrichten. Bei einer Konferenz im Internet hat sich der jetzige BP-Chef Tony Hayward heute das erste Mal persönlich zu Wort gemeldet. Er war das Gesicht der Krise und stand einem Neuanfang im Weg. Deshalb wird er sich ab Oktober aus dem Vorstand zurückziehen. Heute ist ein sehr trauriger Tag für mich. Ich liebe diesen Konzern und alles, wofür er steht. Ich habe mein ganzes Leben lang für BP gearbeitet. Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, was ich tun soll. Diese Tragödie hat BP verändert. Um weiterzukommen, braucht der Konzern eine neue Leitung. Hayward wechselt zum russischen Joint Venture TNK BP. Und er bekommt seinen Abgang mit einer Abfindung von rund 1,2 Millionen Euro bezahlt. Darüber hinaus behält er seine vertraglich vereinbarten Pensionszahlungen und Aktienoptionen.
Tony Hayward ist gescheitert in seiner Rolle als Problemlöser. Deshalb muss der bisherige Chef von BP gehen. Doch Hayward fällt weich. Er bekommt eine Abfindung von 14 Millionen Euro. Der neue Chef, Bob Dudley, soll es besser machen. Personen und Posten sind austauschbar, auch bei BP. Doch hat der Ölkonzern aus der Katastrophe irgendetwas gelernt oder ist das alles nur Kosmetik? Jürgen Döschner kommentiert.
Die Zeit des Schönredens, der Verharmlosung und Beschwichtigung ist vorbei. Es lässt sich nicht länger verbergen. Die Ölpest im Golf von Mexiko hat nicht nur verheerende Auswirkungen auf die Umwelt, auf Pflanzen, Tiere und Menschen in der Region. Die größte Katastrophe in der Geschichte des Ölzeitalters bringt auch den Hauptverantwortlichen für diese Katastrophe ins Wanken. BP, das viertgrößte Unternehmen der Welt, der Gigant mit über 250 Milliarden Dollar Jahresumsatz, ist angeschlagen. Statt der gewohnten Milliardengewinne nun ein Rekordverlust. Um an Geld zu kommen, werden wichtige Teile des Konzerns verkauft. Der Chef muss seinen Hut nehmen. Es gibt wohl verschiedene Arten, auf diese Nachricht zu reagieren. Die meisten werden vermutlich mit Schadenfreude sagen, recht so, BP hat's verbockt, BP soll dafür bluten. Allen voran ihr Chef Tony Hayward. Andere werden wohl mit den Schultern zucken und fragen, was habe ich damit zu tun, solange mein Strand sauber ist und ich das Benzin bezahlen kann, um dorthin zu kommen. Ich für meinen Teil, ich mache mir Sorgen. Nicht um Tony Hayward, der nun mit 14 Millionen Euro Abfindung nach Moskau strafversetzt wird, auch nicht um seinen Nachfolger Bob Dudley, der nun die Scherben aufkehren darf, und schon gar nicht um die Aktionäre, die nun für einige Zeit auf ihre Dividende verzichten müssen. Nein, meine Sorge gilt eher all denen, die unter der rücksichtslosen Ausbeutung der Ölvorräte, nicht nur durch BP, leiden mussten und in Zukunft leiden müssen. Denn dieser Tag der Bilanz hat belegt, was wir schon seit langem vermuten. Der britische Ölgigant und mit ihm die gesamte Branche haben aus der Katastrophe im Golf von Mexiko nichts gelernt. Trotz aller Risiken setzen sie nach wie vor auf fossile Energie, wollen auch aus den entlegensten Winkeln, aus größten Tiefen und empfindlichsten Regionen noch den letzten Tropfen Öl herauspressen. Die Auswechslung der Konzernspitze von BP ist der beste Beleg dafür. Hier wird Kosmetik betrieben. Die Öffentlichkeit und die amerikanische Politik bekommen den Skalp der britischen Hassfigur. Doch auch wenn Tony Hayward geht, die Gier nach Öl und dem guten Geschäft damit bleibt. Und sie treibt sie alle gleichermaßen, ob Tony Hayward oder Bob Dudley, ob BP oder Exxon, Shell oder Chevron. Allerdings, etwas Positives hat die Bilanz von heute trotz allem. Die horrenden Verluste von über 17 Milliarden Dollar. Denn der Weg aus dem Tiefseewahnsinn führt nur übers Geld. Wenn man die Ölsuche in der Tiefsee schon nicht verbieten will, dann sollte man sie zumindest so teuer machen, dass jedes Unternehmen es sich dreimal überlegt, das Risiko einzugehen. Die Pflicht zu obligatorischen Entlastungsbohrungen wäre ein Schritt in diese Richtung. Doch die Initiative dazu muss von der Politik ausgehen. Das Beispiel BP und Golf von Mexiko zeigt, die Ölkonzerne sind nicht einmal nach einer solchen Katastrophe zum Umdenken fähig, geschweige denn zum Umsteuern.
Jürgen Döschner kommentierte den Wechsel an der Spitze des Ölkonzerns BP. Es ist 18.42 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wie sicher ist die Bundeswehr in Afghanistan und ist das Mandat überhaupt noch gültig? Nachdem Zehntausende geheime Militärakten über den Krieg in Afghanistan im Internet auf der Webseite von WikiLeaks veröffentlicht wurden, wird in Berlin über Konsequenzen diskutiert. Thomas Nehls hat die Debatte für uns zusammengefasst.
Die weitestreichende Reaktion kommt vom außenpolitischen Fraktionssprecher der Partei Die Linke. Nach Einsicht in die spektakulären Berichte über das tödliche Tun der US-Spezialeinheit 373 nennt Wolfgang Gierke das vom Bundestag erteilte Afghanistan-Mandat hinfällig. Es sei auf einer falschen, zumindest unzureichenden Grundlage an Informationen erteilt worden, schreibt er in einem offenen Brief an Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Vom verdeckten Einsatz von US-Spezialkräften im deutschen Verantwortungsbereich, der der Bundesregierung bekannt gewesen sei, seien die Abgeordneten nicht umfassend informiert worden. Der das hätte tun sollen, Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg wiederum, sieht sich in keiner Schuld. Im ZDF-Morgenmagazin sagte er:
Das, was wir wissen, geben wir auch an die Opposition, an alle Obleute in Unterrichtungen weiter, die aus gutem Grunde auch unter Geheim gehalten sind. Das hat auch etwas mit den Sicherheitserwägungen unserer eigenen Leute zu tun. Und ich kann nur immer wieder aufrufen, dass man vielleicht bei solchen Unterrichtungen dann auch wach ist und entsprechend zuhört.
Einmal mehr steht in Fragen der Aufklärung über die Afghanistan-Strategie Aussage gegen Aussage. So rückte der sicherheitspolitische Sprecher der Grünen, Omid Nuripur, in einem Telefoninterview an die Seite anderer Oppositionspolitiker und beklagte durchaus Defizite.
Wenn die Bundesregierung gewusst hat, dass die Amerikaner so handeln, dann ist das ein riesengroßes Problem, über das man zumindest die Parlamentarier konsultieren muss, damit man gemeinsam eine Möglichkeit findet, mit den Amerikanern zu reden oder eine Haltung dazu zu entwickeln. Darüber komplett zu schweigen, einfach wie die drei Affen, nicht hören wollen, nicht sehen wollen, das funktioniert nicht, das geht nicht. Und so findet man auch keine Akzeptanz weder im Parlament noch in der Bevölkerung für den Einsatz.
Ganz anders Elke Hoff, die Obfrau der FDP im Verteidigungsausschuss des Bundestages. Nicht wesentlich neue Erkenntnisse hätten ihr die WikiLeaks-Enthüllungen gebracht. Ihr sei schon vorher klar gewesen, dass der Einsatz am Hindukusch an seine Grenzen stoße. Die genau auszuloten sei Sache der einzelnen Nationen, meinte sie gegenüber dem Echo des Tages.
Es geht ein Stück weit auch über die Verantwortung von deutschen Parlamentariern hinaus, nun auch über die Einsätze von Spezialkräften anderer Nationen, wie der Franzosen, der Engländer, der Amerikaner oder wer auch immer von den 46 Nationen, die dort beteiligt sind, auch zum Einsatz kommen. Also wir können nicht die Aufgabe hier für jede Partnernation übernehmen.
liefern deutsche Tornado-Aufklärungsflugzeuge Luftbilder für nachfolgende Bombenangriffe der NATO-Truppen, werden von deutschen Truppen festgesetzte Kriegsgefangene in afghanischen Gefängnissen gefoltert. Solche Fragen des Linksparteimannes Gerke werden von Elke Hoff und anderen zumindest öffentlich gar nicht erst gestellt. Und dass sie sich nach der Publizierung der größtenteils als geheim eingestuften Berichte jetzt geradezu aufdrängen, hält die liberale Politikerin für gefährlich.
Wir wissen, dass eben auch die Gegner wie Taliban, wie Terroristen, wie Aufständische natürlich auch Internet und Zeitung lesen und unsere Veröffentlichungen genau monitoren.
Mögliche Gefahren durch die Veröffentlichung sehen parteiübergreifend auch der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold und der CDU-Außenpolitiker Ruprecht Polenz. Einen prophetischen Aspekt steuerte der Grünen-Abgeordnete und ehemalige Afghanistan-Beauftragte der Vereinten Nationen Tom Königs bei. Dem NDR sagte er, die Erkenntnis werde bestätigt, dass sich dieser Konflikt militärisch nicht gewinnen lasse.
Zwei Deutsche sind wieder frei. Sie waren vor 5 Wochen im Sudan entführt worden. Die beiden Männer waren für das technische Hilfswerk in der Krisenregion Darfur. Weitere Einzelheiten von Hans-Michael Ehl.
Den beiden Mitarbeitern des technischen Hilfswerks gehe es angesichts der schwierigen Umstände gut, sagte Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Sie befänden sich in der Obhut sudanesischer Sicherheitskräfte. Mitarbeiter des Roten Kreuzes hätten schon Kontakt zu den beiden Männern aufnehmen können. Auch der deutsche Botschafter im Land habe mit ihnen telefoniert. Die beiden 34 und 52 Jahre alten Männer, die aus Berlin und Schleswig-Holstein stammen, waren am 22. Juni im Süden der sudanesischen Krisenregion Darfur zusammen mit einem einheimischen Mitarbeiter entführt worden. Der sudanesische Helfer war kurz darauf freigelassen worden. Nähere Informationen zu den Umständen der Freilassung, zur möglichen Zahlung eines Lösegeldes, aber auch zu den Entführern gibt es bisher nicht. In den vergangenen Jahren kam es im Sudan immer wieder zu Angriffen auf Hilfsorganisationen und zu Entführungen von Entwicklungshelfern. Im Frühjahr war ein in Darfur verschleppter französischer Entwicklungshelfer nach 5 Monaten Geiselhaft freigekommen.
Gestern haben die Außenminister der Europäischen Union härtere Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Damit soll das Land gezwungen werden, sein Atomprogramm aufzugeben. Heute kamen Reaktionen. Dass der Iran selbst die Sanktionen der EU kritisiert, das war zu erwarten. Aber auch andere Länder, wie zum Beispiel Russland, wählten scharfe Worte. Aus Moskau, Stefan Laak.
Die Maßnahmen seien unannehmbar, hieß es aus dem russischen Außenministerium. Das Vorgehen der Europäischen Union untergrabe die gemeinsamen Bemühungen, im Atomstreit mit dem Iran eine politische und diplomatische Lösung zu finden. Es sei zudem eine Geringschätzung der behutsam entwickelten Position des Weltsicherheitsrates, so der russische Außenamtssprecher Nestrenko. Kritisiert wurden auch die USA, die Anfang Juli eigene Strafmaßnahmen gegen Teheran verhängt hatten. Derartige Alleingänge seien kontraproduktiv. Erst im Juni hatte der UN-Sicherheitsrat mit Unterstützung Russlands Sanktionen gegen den Iran beschlossen. Diese richteten sich gegen den Handel mit Gütern, die dem iranischen Urananreicherungsprogramm nutzen könnten. Moskau lehnt es jedoch ab, weiteren Druck auf den Iran auszuüben. Immer noch setzt die russische Regierung auf Kooperation. So soll noch in diesem Jahr das Atomkraftwerk in Bushehr ans Netz gehen, das unter russischer Beteiligung gebaut wurde. Moskau akzeptiert den Wunsch der iranischen Führung zur zivilen Nutzung von Atomkraft. Es handelt sich bei dem Projekt um keinen Verstoß gegen die UN-Sanktionen. Die Brennstäbe sollen unter Aufsicht der Internationalen Atombehörde IAEA geliefert werden. Dennoch verschlechterten sich die bis dahin guten Beziehungen zwischen Russland und dem Iran. Verärgert warf der iranische Präsident Ahmadinejad seinem russischen Kollegen Medvedev zuletzt vor, sich zum Sprachrohr des Westens gemacht zu haben. Der russische Präsident hatte auch davor gewarnt, der Iran stehe kurz vor der Entwicklung von waffenfähigem Uran. Mittelfristig könne dies zum Bau von Atomwaffen genutzt werden. Die jüngsten Sanktionen der EU gehen über die UN-Maßnahmen weit hinaus. Neben einem Embargo für sensible Technologien wurden auch Beschränkungen für den Energiesektor, Geldgeschäfte und die Reisefreiheit iranischer Revolutionswächter beschlossen. Der russische Experte Demidenko deutete die Maßnahmen als einen Kurswechsel im Umgang mit dem Iran. Das einzig Positive sei, dass die Europäische Union und die Vereinigten Staaten erkannt hätten, dass die Regierung in Teheran nicht durch einen Militäreinsatz gestürzt werden könne. Nur langfristig ließe sich etwas erreichen. Mit den beschlossenen Sanktionen sei dieser Weg eingeschlagen worden. Die Regierung in Teheran würde sich dadurch seiner Meinung nach aber kaum beeindrucken lassen.
Island will in die Europäische Union und es hat gute Chancen, Land 29 in der EU zu werden. Die Verhandlungen über eine Mitgliedschaft haben heute angefangen, doch es liegen noch einige Stolpersteine auf dem Weg. In Island gibt es viele Leute, die einem EU-Beitritt skeptisch gegenüberstehen und die Aufnahme hängt an einem Referendum. Außerdem ist der Walfang ein Problem. Viele Isländer leben gut davon. Die Europäische Union verurteilt das Abschlachten der Meerestiere. Katrin Brandt über ein kleines Land mit großen Zielen.
Island und die Europäische Union gehören einfach zusammen, behauptet zumindest Össur Skarphéðinsson, der Außenminister Islands. Seit unserer Unabhängigkeit bewegen wir uns Schritt für Schritt auf Europa zu. Warum? Weil wir Europäer sind. Tatsächlich war es aber nicht die große Liebe, sondern ein großer Schreck, der die Regierung Islands dazu gebracht hat, nach all den Jahrzehnten doch noch einen Aufnahmeantrag beim großen Nachbarn zu stellen. Als in der Finanzkrise die Banken Islands zusammenkrachten, besannen sich die Politiker auf der Vulkaninsel. Sicherheit ist es, was sie in der EU suchen. Die isländische Bevölkerung ist da skeptischer, fürchtet Stefan Fülle, der in der EU-Kommission für die Erweiterung zuständig ist. Ich mache mir Sorgen über den derzeitigen Mangel an breiter Zustimmung für den Beitritt. Das zeigt, dass wir mehr objektive Informationen über die EU und ihre Strategien brauchen. Denn am Ende müssen die 320.000 Isländer dem Vertrag zustimmen, den ihre Regierung mit der EU ausgehandelt hat. Und das wird schwierig genug. Zwar gilt in Island in vielen Bereichen schon das EU-Recht, zwar gehört Island auch schon zum Schengen-Raum der offenen Grenzen. Beim Umweltschutz, im Justizwesen und der Landwirtschaft aber erwartet die EU noch weitere Verbesserungen. Doch das alles ist nichts gegen das große Thema Walfang. In der EU verboten, in Island nicht.
This is a part of our tradition.
Er gehört zu unserer Tradition. Da wir keine Bestände gefährden, wäre es nur fair zu sagen, dass darüber wenigstens verhandelt werden sollte. Man kann nicht schon vorab sagen, dass Island den Walfang beenden muss, fordert der Außenminister, der allerdings einräumt, dass der Walfang auch daheim höchst umstritten ist. Nach Angaben von Greenpeace fangen isländische Fischer jedes Jahr unter anderem rund 150 der geschützten Finnwale. Auch bei der regulären Fischerei dürften sich die Verhandler festbeißen. Island hat seine Fischgründe sorgsam bewirtschaftet, während die EU mithilfe großzügiger Fangquoten ihre Bestände beinahe leer gefischt hat. Eher könne die EU von Island lernen als umgekehrt, meinte Außenminister Skarphéðinsson heute selbstbewusst. Und dann gilt es ja noch, die Scherben der Finanzkrise zusammenzukehren. Mit 3,8 Milliarden Euro steht Island bei den Niederlanden und Großbritannien in der Kreide. So viel Geld haben Kunden aus beiden Ländern beim Crash der isländischen Banken verloren. Das gehört zwar nicht offiziell zu den Verhandlungen, doch ohne eine Klärung wird es auch nichts mit dem Beitritt. Und so kann Außenminister Skarphéðinsson auf die Frage nach dem Wann nur sagen, dass er nicht einmal in seinen kühnsten Träumen ein Datum gefunden habe.
I haven't even in my wildest dreamed come to a date.
Stuttgart 21 wird teurer als gedacht. Das umstrittene Bahnprojekt soll rund 865 Millionen Euro mehr kosten. Die bisherigen Schätzungen für das gesamte Projekt lagen bei gut 2 Milliarden Euro. Stuttgart 21 beinhaltet die Neubaustrecke von Wendlingen nach Ulm und den kompletten Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Er soll unter die Erde verlegt werden. Klaus Sturm mit Reaktionen aus Berlin.
Das Bundesverkehrsministerium reagiert zurückhaltend auf die neuen Zahlen. Eine Sprecherin sagte, das Ministerium sei mit der Bahn und mit dem Land Baden-Württemberg in engen Gesprächen, um die Finanzierung sicherzustellen, auch unter den neuen Gegebenheiten. Weitere Einzelheiten will das Ministerium erst in den nächsten Tagen mitteilen. Es scheint aber so, als wolle Verkehrsminister Ramsauer am Gesamtprojekt Stuttgart 21 und auch an der Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm festhalten. Einen Baustopp und neues Nachdenken fordert dagegen der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestages, der grünen Politiker Winfried Herrmann. Die Kostensteigerung sei atemberaubend, so Herrmann, und schon jetzt sei nicht ausgeschlossen, dass der Streckenneubau nach Ulm noch teurer werde. Herrmann kündigte ein eigenes Gutachten über Kosten und Nutzen des Projektes an, das er im September vorlegen wolle.
Jeder Deutsche trinkt im Jahr durchschnittlich 10 Liter reinen Alkohol. Deutschland liegt damit im internationalen Vergleich recht weit oben auf Platz 5. Doch zu viel Alkohol macht gesundheitliche Probleme. Nicht nur die Organe werden geschädigt, auch das Risiko an Krebs zu erkranken nimmt deutlich zu. Die Risiken des Alkohols waren heute Thema bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen in Berlin. Christian Beckmann war für uns dabei.
Deutschland handelt sich mit diesem Konsum 3,3 Millionen Alkoholabhängige ein. Zudem gibt es 20.000 Verkehrsunfälle und fast 300.000 Straftaten pro Jahr, bei denen Alkohol im Spiel war. Doch Alkohol ist gesellschaftlich durch und durch akzeptiert, so Raphael Gassmann, Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen.
Alkohol ist etwas, was dazugehört, und in der Regel muss jemand nicht erklären, warum er jetzt das vierte Glas Bier oder das sechste Glas Wein trinkt, sondern er muss erklären, warum er an diesem Abend überhaupt keinen Alkohol trinkt.
Alkohol hat einschneidende gesundheitliche Konsequenzen. Er kann dem gesamten Organismus schaden. Betroffen sein können Knochenbau, Kreislauf und natürlich besonders der Magen-Darm-Trakt. Die Leberzersetzung ist hinlänglich bekannt. Professor Helmut Seitz, Direktor der Spezialklinik Salem in Heidelberg, erforscht bereits seit 30 Jahren die Nebenwirkungen von Alkohol.
40-50% aller Lebererkrankungen in Deutschland sind alkoholbedingt. Also die Hälfte sind alkoholbedingt. Das muss man sich mal vorstellen. Und wahrscheinlich kennt der eine oder andere von Ihnen einen Bekannten, der leberkrank ist. Also die Leberkrankheiten sind ja nicht so ganz selten.
Es konnte aber auch nachgewiesen werden, dass mit regelmäßigem Konsum das Krebsrisiko erheblich ansteigt. Etwa bei Darm-, Mundhöhlen- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Wenn Sie zum Beispiel eine Flasche Wein am Tag regelmäßig trinken, dann haben Sie ein Risiko über 10 bis 15 Jahre, das ungefähr 18-fach ist für ein Karzinom der Speiseröhre.
In Verbindung mit Rauchen geht der Risikofaktor noch einmal richtig nach oben, bis zum 100-fachen gegenüber Abstinenzlern. Die Prävention geht in Richtung Mäßigung. Und da werden Empfehlungen ausgesprochen, die vermutlich in weiten Kreisen der Bevölkerung deutlich an den Gepflogenheiten vorbeigehen. Denn verträglich und risikoarm sind 1/8 Liter Wein pro Tag für Frauen und 1/4 für Männer, beziehungsweise 1/2 Liter Bier. Die Konsumbremse sei auch zu verstärken durch die Verteuerung von Alkohol, ein Werbeverbot und Verkaufseinschränkungen, etwa bei Tankstellen und gerade zu Nachtzeiten.
Sie darf allein die Welt umsegeln, die 14-jährige Niederländerin Laura Decker. Ein Familiengericht in Middelburg hat das heute entschieden. Das Mädchen war im vergangenen Jahr unter die Vormundschaft des Jugendamtes gestellt worden, weil es allein mit einem Segelboot um die Welt wollte. Der Vater, bei dem das Mädchen lebt, hatte zugestimmt. Das Jugendamt war dagegen. Silvi Ahrens über ein ungewöhnliches Urteil.
Es ist ein erster großer Sieg für die 14-jährige Laura Decker. Nach monatelangem Tauziehen hat Jugendrichterin Susanne Kölpers einen Schlussstrich gezogen. Die Vormundschaft geht zurück an die Eltern.
Mit dieser Beschlussung liegt die Verantwortlichkeit für Laura weer bei deze hoort, namelijk bei den Eltern. Es ist die Verantwortlichkeit von den Eltern, um Laura die Zeilreis wel of niet te laten maken.
Sprich, die Eltern entscheiden nun, ob sie Laura die Weltumsegelung erlauben oder nicht. Eigentlich wollte das Mädchen schon vor einem Jahr mit seinem Turn beginnen. Doch die Mutter war dagegen. Weil die Eltern geschieden sind, ging der Streit bis vors Gericht. Laura kam unter staatliche Aufsicht. Erst der Sinneswandel der Mutter änderte alles. Sie ließ sich schließlich von Laura überzeugen, dass die Tochter reif genug ist. Anschließend musste die Familie den Richtern klarmachen, dass Laura auch in einer Notsituation allein auf See klarkommen würde. Laura sei dadurch erwachsener geworden, findet ihr Anwalt Peter de Lange.
Es ist, denke ich, für ein heleboel Dinge auch wel gut gewesen.
Die Debatte war zu vielem gut. Es wurde eine soziopolitische Debatte angestoßen, wie wir mit unseren Kindern umzugehen haben. Davon profitieren wir alle. Dass die Debatte allerdings auf Lauras Rücken ausgetragen wurde, bedauere ich. Denn das ganze Hin und Her war für sie unglaublich belastend. Dennoch hat sie es erstaunlich gut verkraftet. Für die 14-jährige Laura Decker kommt das Urteil der Richterin vielleicht gerade noch schnell genug. Nur wenn sie bald ablegt, kann sie es noch als jüngste Weltumseglerin ins Guinness-Buch der Rekorde schaffen. Dafür muss sie 4 Tage vor ihrem 17. Geburtstag zurück sein. Da eine solche Weltreise ungefähr 2 Jahre dauern dürfte, muss es bald losgehen. Lauras Geburtstag ist im September. Die bisher jüngste Weltumseglerin kam 3 Tage vor ihrem 17. Geburtstag zurück.
Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Mein Name ist Karin Bensch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.